Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Kaffeeklatsch, Sängerwechsel.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads da draußen, zur 129. Folge von Metal Marcus Metal Podcast und zu einem Thema, das wir in einer unserer letzten Folgen eigentlich schon so ein bisschen angeteasert haben. Und wenn ich wir sage, bin ich natürlich nicht alleine. Nach Solo-Abenteuern, die wir beide in der jüngsten Vergangenheit bestritten haben, haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden, um gemeinsam im Namen des wahren Stahls unterwegs zu sein. Darum wie fast immer mit dabei, der Mike.
Hallo, hallo. Da bin ich wieder.
Ja, da bist du wieder. Zurückgekehrt aus meiner ehemaligen Heimatstadt in die heiligen Hallen des Metal-Königs. Stimmt ja nicht so ganz, weil wir sind ja in der Keveler Außenstelle heute wieder einmal.
Genau.
Und wir haben uns zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen. Wie gesagt, das wir schon in unserer Retrospektive auf 2025 eigentlich ansprechen wollten. Aber die Folge hatte irgendwann schon so eine lange Spielzeit, dass wir merkten, glaube ich, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, knacken wir wahrscheinlich sogar die opulente Spielzeit der Blind Guardian-Folge von über 3 Stunden.
Das hätten wir locker geschafft, da bin ich fest von überzeugt. Denn das Thema hat ja ganz viele Facetten, die man beleuchten kann.
Genau. Darum, ihr habt es in der Anmoderation von Mike schon gehört, es ist das Thema Sängerwechsel. Und wie kamen wir darauf? Naja, das Jahr 2025, als es sich so im letzten Viertel befand, neigte dazu, Newsmeldungen auszuspucken, die hieß, Person X hat Band Y verlassen. Und es war relativ oft so, dass es dann ein Sänger oder eine Sängerin war. Ja, singende Personen, hat Mike, glaube ich, so schön mal gesagt in der Retrospektive 2025. Und das ist natürlich ein Punkt, der einem in diesem Moment wirklich sehr geballt aufgefallen ist und was einen dann so wirklich zu diesem Gedankengang verleitet hat. Mensch, in wie vielen Bands gab es denn eigentlich tatsächlich Sängerwechsel und welche, wie Mike auch schon so schön gesagt hat, welche Auswirkungen hat das denn? Hat es oftmals überhaupt Auswirkungen? Und eine Sache, die natürlich auch unglaublich witzig ist, dass man oftmals ja davon spricht, wow, der Originalsänger hat diese Band verlassen, während ganz oft Leute, die für manche Bands eine ikonische Bedeutung haben, auch überhaupt nicht die Originalsänger dieser Band waren.
Genau. Und interessant finde ich auch noch den Aspekt, welche neue Stimme dann eine Band sucht. Sprich, holt man sich einen Klon des Vorgängers oder geht man in eine komplett andere Richtung? Nimmt man statt eines Mannes eine Frau oder umgedreht? Also da gibt es ja wirklich mannigfaltige Beispiele. Und man muss natürlich auch mal darüber reden, wie sehr identifiziert man eine Band mit seinem Sänger oder mit der singenden Person? Wie wichtig ist die Stimme für eine Band? Oder sieht man die Stimme eigentlich ähnlich wie ein anderes Instrument, das vielleicht nur eine andere Facette reinbringt, aber es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn da jetzt jemand anders singt?
Ja, das sind alles Themen, derer wir uns jetzt erstmal völlig improvisiert annehmen werden, würde ich behaupten, weil ich kann nur für mich sprechen. Alles, was wir jetzt heute besprechen möchten, wird relativ spontan sein. Ich weiß, Mike hat sich einen Notizzettel gemacht, ich glaube, wo zumindest Bands draufstehen, bei denen es vielleicht einschneidende, vielleicht auch weniger einschneidende Sängerwechsel gab. Aber zuerst mal, Mike, lass uns die Bands nehmen, bei denen die News-Ankündigung Ende des Jahres waren. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, startete das Ganze mit Arch Enemy, oder?
Richtig. Die kleine blaue Frau ist raus.
Genau. Die was? Die blaue Frau?
Die kleine blaue Frau.
Kleine, mit den blauen Haaren, meinst du? Die ist ja nicht irgendwie Schauspielerin für Avatar gewesen.
Nein.
Genau. Und auch hier ist es eben genau dieser Aspekt, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Auch sie ist ja nicht die Originalsängerin von Arch Enemy gewesen. Beziehungsweise, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, hatten Arch Enemy auch nicht immer eine Sängerin, oder?
Nee, auf den ersten beiden Albums. Es geht los. War es John Lever, der da gesungen hat. Und erst danach kam die für viele Leute die Stimme von Arch Enemy, Angela Gossow, dazu.
Ich habe es, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Arch Enemy war schon immer eine Band, zu der ich nie einen richtigen Zugang gefunden habe. Auch schon damals nicht, als die gute Angela da noch gesungen hat. Ich kann nicht so genau sagen, warum. Das ist ein Ein Subgenre von Metal, also das ist ja in irgendeiner Form Death Metal, ne? Aber nee, da habe ich nie so richtig mit connecten können. Von daher fand ich es jetzt auch gar nicht so tragisch, als es dann hieß, Angela ist raus und jetzt ist jemand Neues drin. Und als es dann jetzt hieß, ja, jetzt ist sie halt auch raus, habe ich auch gedacht, okay. Glaubst du, dass das für die Band jetzt einen großen Impact hinten raus haben wird? Also ist für die Leute wirklich wichtig, wer bei Arch Enemy singt?
Das wäre nämlich eine der Bands, wo ich sagen würde, jein. Also es ist schon interessant. Es muss natürlich ja irgendwie was Besonderes sein, weil als John Lever gegangen ist, war die Tatsache, dass man eine Frau hinter das Mikro gesetzt hat, die dann da reingerührt hat, schon recht ungewöhnlich, was heute ja nicht mehr so der Fall ist. Dass man dann auch jemand optisch sehr auffälligen als Nachfolgerin geholt hat, war mit Sicherheit auch kein uncleverer Schachzug. Und klar kann man gespannt sein, wer da in Zukunft singt, growlt, wie auch immer. Aber bei Arch Enemy ist, glaube ich, einer der ganz großen Punkte, der die Musik und diese Band ausmacht, eben auch das Gitarrenspiel. Und solange, wie sich da zumindest auf der Position von dem Herrn Amott nichts ändert, glaube ich, dass der Rest von Arch Enemy nicht austauschbar ist, aber es nicht ganz so tragisch ist, wenn sich da was ändert.
Das klingt jetzt ja fast so, als wäre Arch Enemy etwas für das Thema, was wir in einer nächsten Folge besprechen möchten.
Die stehen auch auf der Liste für diese Folge, ja, aber da ich mich mit der Band auch nicht so gut auskenne, also ich könnte jetzt nicht sagen, wer da schon alles gespielt hat, habe ich die da tatsächlich relativ weit unten notiert, aber da teasern wir ja jetzt schon was an, was demnächst mal kommt.
Genau, das teasern wir am Ende nochmal dann an.
Genau. Von daher denke ich mal, ja, Arch Enemy werden die Hallen noch weiterhin voll machen, sofern sich an der Musik nichts ändert.
Das denke ich nämlich auch. Also auch wenn das jetzt vielleicht fies klingt, ich bin gedanklich aber bei dir. Ich glaube, Arch Enemy ist eine Band, die lebt von ihrem musikalischen Klangbild. Und ich glaube jetzt nicht, dass der prägende Stempel dieser Band der Gesang war, sondern eher das Gitarrenspiel oder halt die gesamte Verzahnung von diesen aggressiven Riffs mit den melodischen Gitarrenläufen oben drüber. Und auch wenn das jetzt fies klingt, ja, vielleicht gibt es den ein oder anderen, der der Optik wegen sich diese Band dann doch eher mal live angeschaut hat. Aber für das, nennen wir es mal, Hörerlebnis von Platte, würde ich an dieser Stelle auch prognostizieren, dass dieser Sängerwechsel der Band jetzt keinen vergleichbaren Stich versetzen wird, wie es vor vielen Jahren mal einer finnischen Band namens Nightwish passiert ist.
Genau, das sehe ich ganz genauso.
Weiter ja. Im Kontext, wen hatten wir noch? Ende Oktober oder ja, Oktober, November rum war es. Eine Meldung, da ist Mike das Herz bis in die Hose gerutscht. Da gab es ein Bild von Michi Kiske und oben drüber stand, wir sind sehr traurig, bekannt geben zu müssen. Und man dachte nur, nein. Es war aber dann nur die Ankündigung, dass ein Konzert ausfallen musste, weil Michael Kiske oder verschoben werden musste, weil er krankheitsbedingt nicht singen konnte.
Genau. Die ganze Südamerika-Tour, glaube ich.
Aber okay.
Ist ja egal.
So war genau hatte ich es nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall war es halt
ziemlich erschrocken im ersten Moment.
Es war halt nur in Anführungsstrichen, dass ein Konzert oder Konzerte nicht stattfinden können und verschoben werden müssen. Aber es war halt ein Monat, wo sehr viele derartige Meldungen aufgeploppt sind. Und als Mike mir das schickte, habe ich auch nur gedacht, nee, das kann nicht sein.
Ja, dann hatten wir einen tatsächlichen Ausstieg, der mich wirklich ziemlich kalt erwischt hat, weil ich eigentlich noch nicht damit gerechnet habe. Nora ist bei Battle Beast raus.
Ja, da hat es einen wahrscheinlich sehr irritiert, weil
zwei Tage nach dem letzten Konzert.
Ja, und stand nicht auch das neue Album, also der Release, war der schon Erfolg?
Ja, der war schon.
Aber knapp, ne?
Also ja, irgendwie zwei, drei Monate davor oder zwei Monate davor, das war gar nicht so lange her. Ich müsste jetzt nachgucken. Und dann ist man halt auf Tour gegangen und direkt nach dem letzten Konzert, das war witzigerweise hier in Oberhausen, hieß es dann nur, ja, Nora ist raus. Und man hat da live absolut nichts von gemerkt. Es gab auch keine Abschiedsworte oder so. Mir haben zwar im Nachhinein ein paar Leute gesagt, wenn man sie so in den letzten Momenten und bei den letzten Ansagen gesehen hat, weil es kam kein See you soon oder irgendwie sowas, hat man im Nachhinein schon gemerkt, ja, das war ein Abschied, aber man hat es halt auch nicht, das ist das letzte Konzert mit Nora oder irgendwie so beworben. Aber das Ganze muss schon vorher bekannt gewesen sein, denn es stand auch direkt einen Tag später die Nachfolgerin in den Startlöchern.
Bei ihr ist es so, dass sie sich auf ihre Solo-Karriere konzentrieren möchte, oder?
Ja, genau. Also bei Nora ist es ja so, als sie zu Battle Beast gekommen ist, hatte die mit normalem Heavy Metal relativ wenig am Hut. Die kam wirklich eher so aus dieser Rock-Blues-Soul-Ecke. Und ich habe sie ja im Sommer vor dem neuen Album-Release mal interviewen dürfen. Deswegen sage ich, es hat mich nicht ganz kalt erwischt. Es kam mir so plötzlich. Sie hat zwar sehr professionell über das neue Battle Beast Album und so weiter gesprochen, wenn man sie aber auf Solo-Dinge mal so angesprochen hat, da hat sie ja auch so mehrere Projekte schon parallel am Laufen, haben die Augen wesentlich mehr gefunkelt, als wenn sie über das neue Battle Beast Material gesprochen hat. Von daher hatte ich da schon so ein Gefühl, dass das irgendwann kommen könnte, dass sie mehr Solo machen möchte. Und ich denke auch mal, wer erwartet, dass sie weiterhin das gehörnte Frontbeast gibt, wird sich ein wenig umschauen müssen. Ich glaube schon, dass das eher in eine etwas andere musikalische Richtung geht. Ich bin trotzdem gespannt, weil so ist es eine super sympathische Frau und eine tolle Stimme. Von daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und genauso gespannt bin ich darauf, wie es bei Battle Beast weitergeht, weil da hat Nora schon eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne gehabt und mit dieser Figur, die sie dargestellt hat. Und da hat man sich zwar auch wieder eine Frau ans Mikro geholt, aber optisch halt was ganz anderes.
Nämlich?
Ja, die gute, jetzt merkt man, dass wir nicht vorbereitet sind.
Na, so halb, ne? Man kann ja fast alles in Echtzeit noch nachgoogeln.
Die gute war bei Exit Eden und bei Phantom Elite, ist eine Brasilianerin und heißt, Markus, übernimm mal ganz kurz.
Ich kann derweil ja nochmal auch ausführen, dass wir hier auch wieder genau diesen Punkt wie eben bei Arch Enemy haben. Denn auch Nora ist ja mitnichten die Originalsängerin von Battle Beast. Sie ist ja auch erst beim zweiten oder dritten Album dazu gekommen.
Beim zweiten, genau. Das vorher war nämlich Nitte Valo.
Aber die hatten schon immer eine Sängerin, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
Genau.
Wir haben nicht den Arch Enemy-Effekt, dass es im Ursprung halt mal einen männlichen Sänger gab. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, bei Death Metal ist das vielleicht ja auch gar nicht so ein Riesenunterschied, weil, ja, wer mal das neue Creator-Album gehört hat und den Gastbeitrag von Britta Görz von High Race oder wie auch immer man es ausspricht, selbst Mille und Fred von Creator wussten es nicht so genau. Das sind ja stellenweise Gesangsdarbietungen, wo man ja nicht mal erkennt, ob man jetzt Männlein oder Weiblein ist. Aber bei Battle Beast war es ja schon, glaube ich, immer darauf ausgelegt, dass du weiblichen Gesang dazu packen möchtest.
Korrekt. Marina La Torraca.
Ah.
Oder Torraca. Mein Brasilianisch ist nicht so gut.
Ah.
Wenn mein Brasilianisch auch Portugiesisch wäre, aber das ist egal. Ja, wie gesagt, die gute sieht optisch völlig anders aus. Sieht optisch völlig anders aus. Ja, wie auch. Akustisch kann sie nicht anders aussehen. Akustisch kann sie sich nur anders anhören. Und da gab es jetzt gerade vor ein, zwei Tagen tatsächlich einen Schnipsel aus dem Proberaum, wo die Band jetzt mit Marina für, ich glaube, eine Japan-Tournee in ein paar Wochen probt. Das klingt geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da freue ich mich tatsächlich drauf, wie da neues Material wird. Die Stimme ist etwas anders, hat aber auch dieses durchaus Röhrige, was Nora ja wirklich hatte. Die hatte wirklich so eine ganz starke Rockröhre. Marina kann das auch, singt aber eigentlich ein bisschen klarer, ein bisschen weniger ohne dieses, ja.
Ohne Kratzen?
Ja, Kratzen ist das falsche Wort. Es ist mehr sowas so Röhrendes, so dieses Soul-Bluesige. Fehlt so ein kleines bisschen, ist falsch. Fehlt nicht, es ist ja auch da, sie kann das.
Also ein bisschen weniger Bonnie Tyler.
Ja, genau. Ja, genau. Das trifft sehr gut. Ein bisschen weniger Bonnie Tyler. Das trifft es verdammt gut, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin da wirklich sehr gespannt und ja.
Hier stelle ich mir aber auch die Frage, also du meintest ja, kann man die Präsenz, die eine Nora jetzt hatte, auf der Bühne ersetzen? Weil letzten Endes, auch wenn das jetzt hart klingt, ist sie ja auch nur in ein Kostüm gestiegen, ne? Also, und ja auch in ein Kostüm, was sie ja gerade, was Stage Acting angeht, unwahrscheinlich eingeschränkt hat, ne? Mit ihren hochhackigen Stiefeln und mit den Hörnern auf der Stirn und weiß ich nicht was. Ich habe sie ja, also Battle Beast, beim Dong Open Air gesehen, wo irgendwann ein Wasserball oder sowas auf der Bühne landete und sie ganz aufgeregt meinte, oh, ich will den zurücktreten. Und wie ich nur dachte, um Gottes Willen, hoffentlich legte sie sich jetzt nicht lang bei der Aktion, weil das muss man ja wirklich sagen. Ne? Also ja. Sie ist jetzt ja nicht Bruce Dickinson-mäßig, dass sie über die Bühne spurten kann, von vorne nach hinten oder sonst was. Es ist ja schon... Im Gegensatz zu allen anderen, also die anderen Musiker von Battle Beast sehen ja aus, als würden sie in einer ganz normalen Rock-Metal-Band spielen. Ne? Die sind relativ normal für eine Metal-Band, würde ich mal sagen, gekleidet. Die sind jetzt nicht in dem Sinne kostümiert. Und sie ist ja schon wirklich immer in einem Kostüm unterwegs gewesen.
Ja, wobei immer stimmt auch nicht. Am Anfang, also so zweites, drittes Battle Beast-Album, erstes, zweites mit ihr, war das tatsächlich so ganz normales Leder-Outfit, ich hätte fast gesagt Doropesh-Outfit, so in der Art. Und dann fing das erst an, dass ihre Bühnengestalt sich immer mehr entwickelt hat zu dem, was sie am Ende dargestellt hat.
Aber das ist ja auch der Moment, wo wirklich der große Erfolg für diese Band so richtig angefangen hat. Also genau. Ne, das sind ja Dinge, die irgendwie Hand in Hand gegangen sind. Natürlich war das nicht von Anfang an so, ist vollkommen richtig. Aber ich hätte immer gedacht, ab dem Moment, wo man so dieses Kunstwesen, nennen wir es mal, vielleicht ist Nora ja das Battle Beast in Person, keine Ahnung. Also ab dem Punkt, wo man das so erschaffen hat, hat das der Band ja auch so ein gewisses Image verpackt.
Ja.
Jetzt, ich würde nicht so weit gehen wie bei unserer Folge, die wir Anfang des letzten Jahres aufgenommen haben, dass Battle Beast eine reine Gimmick-Band ist. So weit würde ich nicht gehen. Aber es war schon ein wichtiges Show-Element, was sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass Konzerte der Band dann relativ gut besucht waren. Aber hier kann ich mir schon vorstellen, dass man eine solche ausgedachte Bühnenrolle irgendwie schon einfacher neu ausfüllen kann, als wenn du wirklich eine Person bist, die auf der Bühne steht und nur in Anführungsstrichen durch ihr vielleicht angeborenes oder vielleicht auch hart erlerntes Charisma eine Ausstrahlung hat. Weil ein Bruce Dickinson zum Beispiel braucht kein Kostüm. Dem guckst du einfach so zu. Oder auch Rob Halford. Die müssen nicht, also Rob Halford muss nicht in seiner Lederbuchs mit Handschellen rumlaufen. Mhm. Dem guckst du auch so zu. Es gibt Leute, die haben halt diese Bühnenpräsenz. Und wenn diese Präsenz wirklich an irgendeine Form von Gimmick gekoppelt ist, wie es in meiner Wahrnehmung bei Battle Beast eben sehr stark ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es in dem Moment ein Stück weit leichter ist, das irgendwie zu ersetzen.
Wobei ich ganz ehrlich hoffe, dass Marina sich nicht die gleichen Hörnchen aufsetzt und so weiter, sondern eher einen eigenen, einen quasi neuen Battle Beast Frontfrau-Charakter erschafft. Weil ganz ehrlich, die Kostümierung und gerade diese Hörnchen, das fand ich teilweise ein bisschen drüber. Ich weiß aber, warum Nora das gemacht hat. Sie hat es mir also auch erklärt in dem Interview. Dass das eben auch so ein bisschen reinfinden in diese Rolle war.
Ja, also ich weiß, aber als wir die Band gesehen haben, fragte Kathi nur, wie lange muss die wohl brauchen, um in dieses Outfit komplett sich einzupacken? Also alleine schafft sie das bestimmt nicht oder hat sie es bestimmt nie geschafft.
Das weiß ich.
Da war bestimmt Assistenz nötig.
Aber wie gesagt, wenn man die mal so Ausschnitte von ihren Solo-Sachen sieht, ist das ja fast eine völlig andere Frau. Also von dem, was sie da darstellt und auch wie sie sich auf der Bühne gibt. Von daher, das war ja wie gesagt so das, wo ich schon geahnt habe, dass das keine Sache auf Ewigkeit sein wird. Ja.
Bleiben wir mal gespannt.
Genau.
Und einen Sängerwechsel haben wir noch. Das ist, glaube ich, der am wenigsten in Summe für Verwunderung gesorgt hat, sondern wahrscheinlich eher der Zeitpunkt, würde ich mal denken.
Du meinst Hannes Braun bei Kissing Dynamite, oder?
Nee, ich habe jetzt eher an Herbie Langhans bei Firewind gedacht.
Ach so, ja, den haben wir ja auch noch. Den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Stimmt. Der gute Herbie ist ja bei Firewind raus und wird von einem alten Bekannten ersetzt.
Na, nämlich?
Henning Basse,
ja,
der auf dem drittletzten Firewind-Album bereits gesungen hat und dann, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen vor der Tour ausgestiegen ist und dadurch kam dann, oder aussteigen musste, und dadurch kam dann Herbie in die Band, der jetzt wieder aus familiären Gründen nicht mehr ganz so viel und wegen Avantasia nicht die Zeit hat, die er für Firewind braucht. Ja, und da es dem guten Henning wieder deutlich besser geht, ist er jetzt wieder zurück und da freue ich mich tierisch, weil Henning ist ein super Sänger. Ich fand den bei Firewind ideal.
Das war dieses Album über griechische Mythologie.
Genau. Ja, genau.
Ja. Mit O2 Leonidas ist, glaube ich, der erste Song
genau,
oder der,
genau.
Das Intro oder irgendwie, ja, genau.
Genau das. Mega-Album und ich freue mich drauf, dass er wieder da ist. Und Firewind ist halt auch so eine Band, ich weiß gar nicht, wie viele Sänger die hatten. Also, also mindestens 4, wenn nicht sogar 5.
Ich hätte auch aus dem Bauch gesagt, 4 oder 5 mindestens. Weil es ist ja natürlich die Frage.
Genau, auf den ersten beiden war jeweils ein anderer, dann kam ja, der Grieche, der, ach, wie heißt er denn?
Ich weiß, wen du meinst, aber wir will
den Namen. Der relativ lange dabei war, über 4 Alben, dann Henning, dann Herbie, jetzt wieder Henning. Da ist es auch eine Band, die tatsächlich davon lebt, dass es Gus G's Gitarrenspiel und Songwriting ist.
Und jetzt muss man ja auch wirklich, also zumindest in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, ein Wechsel von Henning.
Apollo. Irgendwas mit B. So hieß er.
Da gab es auch das Live-Album damals.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Live Premonition.
Ja, der war auch, aber auch ein Charaktertyp. Ne?
Also ja, mit dem habe ich Firewind kennengelernt und da war ich tatsächlich im ersten Moment, als es hieß, der ist raus, ein bisschen traurig. Und gut, wie gesagt, das Album mit Henning und dann Herbie, das, ja, irgendwann ist man halt auch so ein bisschen, gerade bei so Bands, wo so ein Sängerwechsel häufiger vorkommt, akzeptiert man das dann auch leichter, weil man weiß, die Qualität der Alben leidet einfach nicht darunter.
Und ich glaube auch jetzt, stimmlich ist der Unterschied zwischen Henning Basse und Herbie Langhans nicht so, dass man sagt, boah, das ist jetzt eine komplett andere Welt.
Nein, das auf gar keinen Fall. Also man bleibt da schon, auch mit den anderen Sängern, irgendwo in einer gewissen Range. Das,
ja, also Firewind haben jetzt bestimmtes Klientel, glaube ich, von, also was ein Gast G von seinem Sänger erwartet. Und klar, das ist in der Klangfarbe vielleicht mal minimal abweichend, aber es würde jetzt nie so sein, dass du keine Ahnung. Also du wirst nie einen Sängerwechsel haben wie von einem Bruce Dickinson zu einem Blaze Bailey. Also sowas wirst du nicht haben.
Nee, das nicht. Ja, und dann haben wir ja noch das, was ich gerade an, wo ich jetzt gerade gedanklich schon war. Kissing Dynamite brauchen einen neuen Sänger, aber den brauchen sie nicht sofort, weil der gute Hannes Braun erst Ende nächsten Jahres nach einer Abschiedstournee für ihn aussteigt, will der Band aber weiter erhalten bleiben. Im Hintergrund, keine Ahnung, ob Songwriting, Management-Tätigkeiten oder, nur eben nicht mehr. Zumindest nicht mehr live singen. Das Statement fand ich ein bisschen wenig eindeutig am Anfang. Ob die nur für die Live-Aktivitäten jemanden brauchen, der ihn vertritt und der auf den Alben weiter singt. Oder so hatte ich das am Anfang verstanden. Aber scheint tatsächlich so zu sein, dass Kissing Dynamite wirklich einen komplett neuen Sänger auch für die Studioproduktionen suchen. Da... Ja.
Das wäre ja aber auch so wirklich völlig verrückt, oder? Gab es sowas jemals, dass jemand im Studio weiterhin gesungen hat und man quasi ein gemietetes Mitglied für Live-Auftritte hat? Also ich kenne sowas bei Gitarristen, aber bei Sängern?
Ja, genau, nee, das wäre tatsächlich das, ich wüsste es nicht, nee, wäre tatsächlich das erste Mal, aber fände ich auch nicht uninteressant. Man könnte ja dann immer noch sagen, Hannes kommt ab und an mal für ein halbes Konzert trotzdem noch mal mit auf die Bühne oder so. Das wäre auch ganz spannend, aber dem Neuen natürlich total unfair gegenüber.
Genau, heute bist du nicht dran. Und heute habe ich kein Mikro für dich. Das ist der Untertitel für die Folge. Heute habe ich kein Mikro für dich.
Ja, wie gesagt, das wird schon ganz spannend, wer den guten Hannes da ersetzt, weil, ich weiß, hast du Kissing Dynamite mal live gesehen?
Ja, mehrfach.
Ja, also der füllt die Bühne ja auch alleine aus. Also nichts gegen die anderen, die machen auch eine tolle Show, aber der könnte es auch alleine. Also
er könnte es alleine. Was ich bei Kissing Dynamite halt so ein bisschen schade finde, ist, dass das alles von vorne bis hinten so akzeptmäßig durchgeplant wird. Also da sitzt jede Handgeste, da sitzt jedes Fingerpointing ins Publikum. Das ist so durchgeplant. Das fällt dir natürlich nur auf, wenn du die Band mehrfach siehst und denkst, komisch, vor 3 Wochen habt ihr das schon exakt genauso gemacht.
Ja, das stimmt schon, ja. Aber Trotzdem werden das große Fußstapfen, die da ausgefüllt werden müssen. Ich bin gespannt, weil eigentlich mag ich Kissing Dynamite gerade mit den letzten drei Alben sehr, sehr gerne. Die höre ich gerne. Das macht Spaß. Das ist schöner Cabrio-Rock und
Wohlfühlmusik, ne, im weitesten Sinne.
Ja, das kannst du auf einer Grillparty laufen lassen, das kannst du bei langen Autofahrten laufen lassen, kann man aber auch zuhören und schöne Texte. Macht mir Spaß.
Von daher bin ich sehr gespannt. Der ganz wenigen Bands, so, die sehr lange konstant gespielt haben. Ich glaube, sie haben irgendwann mal ihren Schlagzeuger verloren, der aber auch irgendwie der Texter früher war.
Ja, genau.
Aber ansonsten hat die Band ja relativ lange in dieser Besetzung gespielt, in der sie mehr oder weniger ja schon seit Schultagen, ne, zusammengespielt haben.
Seit Schulbandzeiten, ja, ganz genau. Aber da sind wir ja schon wieder in der geheimen Folge, die wir noch aufnehmen werden.
Weil auf die trifft dieses Thema dann nämlich nicht zu.
Genau. Und es gibt noch ganz aktuell einen Sängerwechsel, der erst vor ein paar Tagen bekannt gegeben worden ist. Das heißt, es gibt noch keinen Wechsel, weil man sucht noch einen Nachfolger. Der gute Antonio ist bei All for Metal ausgestiegen. Einige werden jetzt sagen, Gott sei Dank.
Nee, nicht Gott sei Dank, aber
das wundert dich nicht.
Mike, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, All for Metal war für mich immer eine von vorne bis hinten durchgeplante Angelegenheit.
Ist es ja auch.
Und
da musst du dir mal den neuen Podcast von Tetzel und dem Azeroth von Nachtblut anhören. Die beiden sind wohl sehr gut befreundet. Und da reden sie witzigerweise so wie wir auch über Gimmick-Bands. Und natürlich versucht der gute Azeroth den guten Tetzel immer darauf festzunageln, dass er mit ihm über All for Metal sprechen möchte. Aber da laviriert sich Tetzel wirklich immer so ganz schön drumherum.
Also für die es nicht wissen, Tetzel ist der andere Sänger von All for Metal, der für die röhrigen männlichen Sachen verantwortlich war, während Antonio ja für die heroischen hohen Töne verantwortlich war. Also was soll ich jetzt sagen? Es klingt jetzt total schizophren. Auf der einen Seite hat mich das überhaupt nicht gewundert, dass das passiert. Auf einer anderen Seite aber schon vollkommen, weil wenn man Antonio so vor wenigen Wochen, Monaten, maximal einem Jahr noch hat reden hören, klang das immer so, als wäre er Feuer und Flamme dafür, weil er damit ja irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. So ungefähr. Und wenn man jetzt hört, er möchte sich auf seine Solo-Karriere, ist es ja, glaube ich, fokussieren, habe ich mich auch so gefragt, lieber Antonio, welche Art von Musik machst du denn dann jetzt solo, die dann so einschlagen soll, dass du davon jetzt einen vergleichbaren Lebensunterhalt bestreiten kannst? Weil er hat ja auch durchaus mal bei der Band Die Wishes gesungen, richtig, worüber ich ihn damals kennengelernt habe, weil ich da schon dachte, ui, der kann aber auch in ganz hohen Tönen singen, in denen mancher Mann vielleicht besser nicht singen sollte. Naja, ist natürlich Geschmackssache letzten Endes, aber mich hat das halt so ein bisschen irritiert, weil das ist ja so ganz oft das, was du jetzt hörst. Also auch bei Nora von Ex-Battlebeast ist es ja so, dass sie ihre Solo-Karriere forcieren möchte. Mhm. Und ich muss mich wirklich ja fragen, Leute, mal nüchtern betrachtet, welcher Sänger hat es jemals geschafft, bei seiner Band auszusteigen und dann eine riesen Solo-Karriere hinzulegen?
Rod Stewart, Phil Collins.
Ja, das sind aber keine Metal-Sänger. Ja. Okay, jetzt könnte man sagen, Robbie Williams bei Take Z, aber da.
Ich wollte nur mal klugscheißen.
Aber du weißt, was ich meine. Wir reden von Metal-Bands, ne? Genau, also natürlich. Ja, Phil Collins und Genesis, wobei das stimmt ja nicht. Phil Collins ist bei Genesis nicht ausgestiegen.
Nein, das stimmt. Ich korrigiere einmal ganz kurz, der Podcast heißt Azeroth und Tetzel, nicht Azeroth. Das klingt irgendwie so, das tut mir leid. Also sollte einer von euch das hören, es tut mir sehr leid. Wie gesagt, wir nehmen hier spontan und ohne großartige Vorbereitung auf.
Und ansonsten, es tut uns leid, dass wir Werbung für euch machen. Tut uns echt leid.
Ach, was soll's. Rechnung kommt.
Genau. Nein, jetzt noch schnell powermetal.de droppen, damit ich die Rechnung an Marcel auch wieder stellen kann.
Genau, also der Podcast ist aber tatsächlich wirklich sehr interessant. Den kann man gut hören. Macht mir Spaß.
Ja, so Insider-Quatsch ist ja meistens, also Quatsch im Sinne von Unterhaltung ist ja meistens interessant.
Genau, weil die beiden haben halt eine gewisse Karriere in Sparten des Metal mit Nachtblut und, wie heißt die Band von Tetzel nochmal?
Hasenblut. Also mit blutigen Angelegenheiten.
Genau. Ich hoffe, das ist auch Nachtblut. Da kenne ich mich halt nicht so gut aus. Aber egal, lassen wir das. Gehen wir zurück zu unseren Sängerwechseln.
Genau.
Ja, das waren die aktuellen Vertreter. Mich hat es tatsächlich auch ein wenig gewundert, dass Antonio raus ist, weil in dem Interview vor einem Jahr mit ihm zum zweiten Album war er halt eben wirklich Feuer und Flamme und war, Mensch, ich habe endlich das gefunden. Er hat aber immer auch betont, er möchte als Musiker leben und nicht nebenbei noch irgendwelche anderen Dinge tun. Jetzt war es ja so, er hat ein Solo-Projekt, A Cold Paradise, begonnen, haut mich jetzt noch nicht ganz so vom Hocker.
Und musikalisch ist das was? Ich habe es nicht gehört. Vom Namen hätte ich gedacht, klingt nach Hardrock-AOR.
Ja, ist also ein bisschen Glam, Glitter und
ja, passt
bisschen,
ja so. Ne?
Ja, ein bisschen Elektro, ein bisschen abgedreht und weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wo das hin will. Und was.
Aber das ist jetzt nicht so bekloppt wie das, was hier der Tarek von früher Majesty jetzt
macht, oder? Nein. Ganz so schlimm ist das nicht. Aber ja, und weiß ich nicht. Er hat ja im letzten Jahr auch einige Live-Gigs aussetzen müssen aufgrund von anderen Verpflichtungen. Er hat, ich meine, der Ivan, der Sänger von Lion Soul, hat dann da ausgeholfen. Von daher hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht. Und ja, Herz von All for Metal ist halt eben Tetzel mit den Begleitmusikern und ja, jetzt einer neuen Stimme, mit der man dann an das dritte Album geht. Auch hier, ja, muss ich sagen, bin ich gespannt. Es hätte mich wahrscheinlich weniger schockiert, wenn Tetzel ausgestiegen wäre und man einen anderen Röhrer genommen hätte, weil Antonios Stimme mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Warten wir mal ab, was da kommt.
Ja.
Ob die Fans eine andere Stimme neben Tetzel akzeptieren oder ob man sich da vielleicht mit dem Projekt doch ein bisschen ins Knie geschossen hat. Da könnte ich es mir nämlich tatsächlich vorstellen, dass ja einige Leute eher sagen, ah nee, komm.
Ja, also es ist, glaube ich, schon so, All for Metal hatte ja von Anfang an, glaube ich, auch so diesen Vorwurf, das ist ja so ein eher zusammengewürfeltes und gecastetes, geplantes Ding von vorne bis hinten.
Ist es ja auch.
Wo man ja schon dann irgendwie durch diese Bühnenpräsenz und auch durch die sehr interessanten Videos ja versucht hat, das Ganze so Lügen zu strafen. Ne? Das ist irgendwie eine Band, die gemeinsam was darstellt. Ja, okay. Aber trotzdem waren eigentlich immer nur Tetzel und Antonio auf irgendwelchen Covern zu sehen. Ne? Sie waren ja schon die Aushängeschilder. Und man hat das ja schon sehr bewusst auf diese beiden Typen ausgelegt.
Genau.
Und von daher, ja, aber
ja, es gab auch im Interview die Aussage, solange Tetzel und ich dabei sind, ist es all for metal, egal welche Musiker da mitspielen.
Jetzt ist es nur for metal.
Genau, jetzt ist es nur noch
oder all.
All for.
Weil sie nur noch vier Leute dann sind.
Naja.
Aber um diesen Part, also den quasi aktuellen Part abzuschließen, möchte ich nochmal etwas zitieren, weil zitieren ist falsch, anführen. Was ich so völlig abstrus fand, und natürlich geht es um Angus MacSix, was ja im Ursprung gegründet worden ist, als der gute Angus MacFife, wie er da ja noch mit Künstlernamen hieß, Gloryhammer verlassen hat, dann mit einem riesen Brimbamborium das alles angekündigt wurde, wo man sich ja schon fragte, ist das jetzt eine Verarsche, ist das ein unglaublich cleverer Marketing-Schachzug von Christopher von Alestorm und eben Gloryhammer, um hinterher die große Reunion im Alestorm irgendwas, Gloryhammer, sonst was, Multiverse zu feiern oder sonst was. Und dann ja kurz, also wie viel später war es? Ein Jahr, der gute Thomas Winkler,
Jahr, ja,
wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, der ist, glaube ich, Notar, ne? Oder,
ja, ja,
der ist in der Schweiz. Dann meinte, ja, nee, ich habe jetzt einen Nachwuchs, jetzt bin ich erstmal raus. Und man jetzt auf dem zweiten Album auch einen neuen Sänger halt hat. Auf das Album bin ich, ist jetzt kein Scheiß, in der Tat sehr gespannt. Kommt im März, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
Du musst dir noch eine Karte kaufen für Oberhausen.
Oh, also von Platte hören ist ja eine Sache, aber ja, vielleicht ändert sich meine Meinung ja, wenn ich es dann mal live gehört habe und denke, live ist es noch schlimmer.
Selling fast, du solltest dich beeilen.
Ja, ja, steht immer dabei.
Ja, ja.
Nur noch 495 Karten oder so ähnlich.
Ja, dann hätte ja noch keiner eine Karte gekauft für den Laden.
Aber worauf, nein, ich hinaus wollte, das war wirklich so eine Sache, wo ich mich so vollkommen verarscht gefühlt habe, ist falsch.
Das,
aber
das kam wirklich überraschend. Also ich glaube, dass da tatsächlich Thomas von dem Erfolg, den dieses neue Projekt hat, ziemlich überrascht worden ist und er jetzt tatsächlich wirklich vor der Frage stand, committe ich mich da jetzt im Prinzip 10 Monate im Jahr diesem neuen Projekt, um das wirklich nach vorne zu bringen in den nächsten, keine Ahnung, wie viel Jahren, bis es dann sich von selber trägt? Oder habe ich eben meinen bürgerlichen Job, der eben wahrscheinlich deutlich mehr Geld einbringt als
und wahrscheinlich auch deutlich mehr Sicherheit.
Natürlich, in eine Band. Und wenn man Kinder bekommt, das wissen wir beide, verschieben sich Prioritäten. Und da ist dann der Applaus auf der Bühne nicht mehr so wichtig wie das Glucksen von dem Nachwuchs oder das erste Zähnchen oder das erste Papa, was man hört.
Ich meine, das sind ja zwei Aspekte. Ne? Einerseits möchte ich, wenn ich junger Vater bin, potenziell lange von zu Hause weg sein, sodass mir viele Dinge entgehen. Und andererseits ist das ja auch wirklich der Moment, wo man zum ersten Mal sich wirklich denkt, ich brauche eine sichere Einkommensquelle. Genau. Und wer möchte schon in einer Zeit, in der du gerade mit Musik und vor allem mit Metal-Musik ja eher schwer wirklich so viel Geld ranhäufen kannst, dass du einen normalen Lebensstandard hast, wer möchte halt sich
das ganze
da
Jahr spielen.
Irgendwie. Ja eben, du musst irgendwie immer präsent sein. Und wer möchte sich da schon auf sowas dann festlegen? Vor allem gerade als Sänger. Ich sag mal so, wenn deine Stimme im Eimer ist, wenn du dir eine Erkältung eingefangen hast, kannst du eigentlich nicht auftreten. Du kannst mit einer Erkältung vielleicht Gitarre spielen, also genau. Schlagzeug spielen, stelle ich mir auch schon von der körperlichen Belastung schwierig vor. Aber als Sänger, wenn du irgendwas Infektmäßiges hast, bist du eigentlich raus. Sofort meistens. Ja. Oder du riskierst es und hast die Stimme danach völlig im Eimer.
Genau. Also von daher hat halt der Sänger von Manimal die Position übernommen, aber eben nicht als Angus MacFife, sondern als Adam MacSix.
Nee, nicht als Angus MacSix. Ne?
Er ist jetzt nicht als Angus MacSix, sondern er ist jetzt Adam MacSix, der Cousin, der seinen von irgendwelchen Bösen entführten Angus suchen will. Und ja, vielleicht kommt Thomas irgendwann mal wieder, vielleicht teilt man sich dann den Gesang. Ich bin gespannt. Das Ganze ist ja auch eher ein Projekt von Seb Levermann als von Thomas Winkler. Und selbst der gute Seb gibt ja die Gitarre live teilweise ab. Das ist ja das Schöne, wenn man so ein Skeletor-Kostüm hat. Du siehst nicht, wer da drunter steckt.
Ja, womit wir dann wieder perfekt einen Bogen zum Thema Gimmick-Bands geschlagen haben. Wenn es irgendeine Band gibt, die man wirklich als reine Gimmick-Band beschreiben kann, ist, glaube ich, Angus MacSix das Nonplusultra-Beispiel. Vor allem, wenn man jetzt noch den Sänger direkt austauschen kann und die Akteure auf der Bühne sowieso sich nur verkleiden. Also
da ist ja auch kaum noch einer dabei, der auf dem ersten Album dabei war. Ist ein anderer Schlagzeuger. Ich weiß gar nicht,
die haben Schlagzeuger? Ich dachte
jetzt. Nee, die haben jetzt einen Org als Schlagzeuger. Also,
oder ein Ogre. Aber die Angus MacSix-Platte war doch die, wo unter der ganzen Schlagzeugarbeit immer noch dieser Disco-Beat auch permanent lag.
Naja, natürlich.
In fast jedem Song.
Den wirst du auch live hören. Also. Aber die hatten ja mit dem Manu Lottan wirklich einen Weltklasse-Schlagzeuger.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ein Seb Levermann Probleme hat, Weltklasse-Musiker ranzukarren. Die Frage ist halt nur, ob die wohl Interesse haben, bei einem, wenn man es jetzt despektierlich bezeichnen würde, Kasperle-Theater irgendwie. Ja, komm. Also jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, du hast
wenn
ja
du,
recht.
Wenn du wirklich professioneller Musiker bist und dein Geld damit verdienst, gibt es ja entweder nur zwei Optionen. Entweder weißt du, du hast so einen Namen, dass du, egal wo du spielst, es ist egal, ne? Du verdienst Geld, aber es kann ja auch sein, dass du ein Image hast, wo du was verlieren kannst. Also wenn du wirklich, jetzt keine Ahnung, vielleicht eher in irgendwelchen Rock-Metal-Bands spielst und dann bei so einem wirklich Kostümdings auf einmal auftauchst, kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute aus der Szene, aus der du im Ursprung halt kommst, dass die dich schon komisch angucken, ne? Und natürlich sagen, was ist mit dir los?
Also. Natürlich, vor allen Dingen, wenn du halt siehst, dass die Band live ohne Bassisten und ohne Keyboarder aufgetreten ist und nur zwei Gitarren, Gesang und Schlagzeug auf der Bühne waren, da hast du schon gedacht, so Leute, also bitte, da hätte es auch nur für einen Musiker mehr gereicht.
Ja, aber gut. Da ist halt immer die Frage, wie viel ist das noch Rockkonzert oder wie viel ist das schon irgendwie von vorne bis hinten durchgestylte Show nur
natürlich
noch?
Natürlich, ne? bei Angus MacSix ist das
aber
aber haben live gesungen. Das
ist schon, nein, ich meinte aber, es ist ja auch okay, wenn das völlig klar ist. Ne?
Richtig, das ist es da ja auch.
Ja. So. Von daher, wenn ich mir das angucke, weiß ich ja normalerweise, worauf ich mich einlassen werde. Das kann man machen, das muss man jetzt nicht toll finden.
Genau.
Anyway, ich glaube, jetzt haben wir bestimmt schon die Hälfte dieser Folge rum und können jetzt ja mal den Bogen zu dem schlagen, was wir dann nämlich eigentlich noch machen wollten, nämlich mal Ja, historische klingt so hochtrabend, ne? Aber Sängerwechsel ja. in der Metal-Szene aus der Vergangenheit beleuchten und dann wirklich mal überlegen, welche Sängerwechsel waren es denn, die wirklich verdammt einschneidend waren? Und ich glaube, da muss man nicht lange überlegen. Maiden ja. und Priest werden einem sofort in den Sinn kommen, weil auch noch
stehen an oberster Stelle.
Und weil es auch noch relativ zeitgleich mehr oder weniger war. Ne? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob erst Rob Halford Priest verlassen hat oder ob Dickinson zuerst seinen Ausstieg bei Maiden angekündigt hat. Aber das war so.
Der Grunge war schuld.
Ja, das sowieso. Es war irgendwie zwischen 92 und 94, ja. irgendwo in dieser Gemengelage ist das passiert. Und
Ende des Jahrzehnts waren sie dann beide wieder da.
Ja, und sind's bis heute. Zum Millennium, genau.
Genau. Ja, fangen wir mal mit Maiden an.
Ja, Maiden, auch hier gilt Bruce Dickinson, der ja für viele die ikonische Galionsfigur bei Maiden ist, neben Steve Harris am Bass, ist ja, müssen wir eigentlich nicht drüber reden, auch nicht der Originalsänger bei Iron Maiden gewesen. Selbst Paul Di'Anno ist ja nicht nüchtern betrachtet der Originalsänger. Ne? Also, wenn man es nur auf Veröffentlichungen bezieht, dann schon.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht bei Bands darüber unterhalten, wie viele Sänger sich irgendwann im Proberaum mal die Klinke in die Hand gegeben haben, bevor man dann den Sänger gefunden hat, mit dem man in die ersten Alben oder in das erste Album gegangen ist. Ich würde sagen, wir nehmen als Originalsänger, bezeichnen wir den, der
auf
das
der ersten
erste
Platte,
Album ja. oder von mir aus auch die Debüt-EP eingesungen hat oder was auch immer. Aber die erste wirklich offizielle Veröffentlichung, den Sänger bezeichnen wir als den Originalsänger. Wir wissen, dass es bei Maiden for Di'Anno einige andere gegeben hat. Und ja. überhaupt war das ja bei Maiden ein Kommen und Gehen an Musikern, bevor sich dann die Besetzung des ersten Albums gefunden hat.
Die auch nicht lange gehalten hat.
Genau, aber das ist wieder, jetzt hör doch mal auf, immer hier so Teaser einzustreuen.
Nee, aber Maiden würde ich nicht in diese Kategorie einsortieren, was halt unser anderes Thema noch ist. Also so genau, weit würde ich dabei nicht gehen.
Nein, das war ja am Anfang, aber da reden wir dann auch mal drüber, ganz kurz. Ja, der erste Sängerwechsel von dem eher punkigen, rockigen Paul Di'Anno zu ja, wahrscheinlich einer der, wenn nicht der ikonischsten Stimme des Heavy Metal zu Bruce Dickinson, das war natürlich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für Fans der ersten beiden Iron Maiden Alben für ein Schock gewesen sein muss, als sie das erste Mal das Organ von Bruce Dickinson gehört haben. Dass man aber, der kam ja nicht aus nichts, wahrscheinlich schon, wenn man in der Zeit Metal und New Wave of British Heavy Metal gehört hat, von Samson schon kennen konnte, also man wusste, was darauf einen zukommt, aber auch wie sich die Musik von Maiden mit dem Einstieg von Dickinson verändert hat, ist ja schon enorm.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, aus heutiger Sicht bewertet man das gar nicht mehr so drastisch. Ich glaube aber auch damals, wenn du wirklich Fan dieser ersten beiden Alben warst und dieser eher rotzigen Attitüde, die da ja durchaus gerade im Debütalbum noch vorhanden ist, auf Killers würde ich sagen, relativiert sich das schon ja. so langsam in die melodischere und epischere Ausrichtung. Aber dann die erste Single Run to the Hills, würde ja mancher jetzt schon sagen, das ist schon ganz schön kommerzieller Scheißdreck, ne? So ungefähr. Aber ich glaube, das wird heutzutage eher so akzeptiert. Nach dem Motto, ja, das war halt der Anfang und mit Bruce Dickinson hat sich vieles gewandelt. Du wirst natürlich Leute finden, die sagen, nur Killers ist das letzte gute Maiden-Album, alles danach ist kommerzieller Scheiß oder sonst was. Ja, aber
sagen wir doch mal ehrlich, Di'Anno hätte 70% von Number of the Beast von den Stücken überhaupt nicht singen können.
Ja, zumindest nicht in diesen Höhen. Es hätte sicherlich sehr anders geklungen.
Ja.
Weil das Erhöhen drauf hat, kann man ja auch auf Killers hören, aber das ist ja mehr so punktuelles hohes Gescreame einmal kurz.
Genau. Aber ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das Up Number of the Beast ein paar Jahre gefolgt sind. Man muss einfach mal überlegen, von 82 bis 88, was da rausgekommen ist, oder bis 89. Also es ist ja unglaublich, in was für einer Schlagzahl Maiden da 5 Klassiker rausgehauen haben.
Ja.
Und ja, dann wurde es dann ein bisschen weniger klassisch, weil man Fear of the Dark und
No Prayer for the Dying
auch schon, ja. ein bisschen die Richtung wieder Back to Basics gegangen ist. Ja, dann gab es ein bisschen Unzufriedenheit zwischen Bruce Dickinson und dem Rest der Band. Ja, die Gründe dafür kann man überall nachlesen. Und dann ist Bruce gegangen, nachdem vorher schon Adrian Smith gegangen ist, was wahrscheinlich auch ein sehr entscheidender Faktor für das Songwriting gewesen ist, standen Maiden ohne Sänger da. Und das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das hat mir wehgetan.
Auf jeden Fall hat es ziemliche Wellen geschlagen. Ich meine, zu der Zeit gab es Social Media noch nicht. Wenn es das damals gegeben hätte, hätte wahrscheinlich das Handy im Minutentakt gepinkt, weil jede News-Seite zum Thema Metal, der man folgen könnte, es wahrscheinlich als erste veröffentlichen wollte. Und du hättest wahrscheinlich 3 Millionen schlaue Sprüche drunter gehabt.
Genau. Ja, so war es dann halt. Und man hätte vor allen Dingen jeden Tag eine neue Spekulation gehabt, weil Steve Harris an dem Haus von XY vorbeigelaufen ist. Wird er gleich als neuer Sänger gehandelt oder weiß der Henker was? Das hat es ja da überhaupt nicht gegeben. Man hat dann mal so eine Newsmeldung in den Printmedien gelesen, Iron Maiden haben noch 5 Sänger in der engeren Auswahl. Da wurden Namen spekulativ genannt, von denen ja der Großteil noch nicht mal jemals mit Steve Harris gesprochen hat im Nachhinein.
Ja, Michael Kiske war da auch immer ganz groß im Rennen in irgendwelchen Gerüchten.
Natürlich. Und im Endeffekt ist es der Sänger der britischen
Band.
Punk-Metal-Band, tatsächlich fast so ein bisschen in die Richtung der ersten beiden Maiden-Alben gehend, von der Musik her geworden, von Wolfsbane, Blaze Bailey.
Oder wie er bürgerlich heißt, wenn ich mich nicht völlig irre, Bailey Alexander Cock.
Ho.
Scheiß Name, oder?
Ja, der eine heißt Dick in Sun und der andere, jetzt verstehe ich die, warum.
Genau.
Weil die Wahl von Blaze Bailey war tatsächlich für mich ein bisschen so ein Moment, weil ich kannte den von Wolfsbane und habe mir gedacht, wie soll dieser Mensch, also entweder hat er stimmlich wesentlich mehr drauf, als er bei Wolfsbane zeigen durfte, oder Maiden machen einen kompletten Richtungswechsel wieder in Richtung der ersten beiden Alben, was man ja mit No Prayer schon versucht hat. Dann habe ich gedacht, okay, komm, die Stücke von No Prayer und von den ersten Alben und von so ein paar, die kriegt der Blaze bestimmt super hin. Ich bin mal gespannt, wenn die dem die richtigen Songs auf den Leib schneidern, könnte das ein richtig geiles, rockiges, rohes Metal-Album werden.
Und was tut man? Genau das tut man nicht.
Genau, und man tut genau das nicht. Als Man on the Edge rauskam, die erste Single, die ich richtig geil finde, da passt die Stimme wie Arsch auf Eimer, das ist super. Und ich habe mich dann auf das Album gefreut und habe es dann eingelegt und habe etwas kopfschüttelnd vor meiner Stereoanlage damals gesessen und habe gedacht, liebe Leute, ihr habt da, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht, was man mit dieser Stimme falsch machen kann.
Es ist ja noch nicht mal so, dass allein die Stimme von Blaze Bailey dafür sorgt, dass dieses Album, also The X Factor, durchaus kontrovers ist. Du hast viele Dinge, die hier zusammenkommen. Erstmal natürlich, Steve Harris meint, ich kann nicht nur geile Songs schreiben, was er kann, ich kann auch produzieren. Er hat schon bei den Bruce Dickinson Abschieds-Live-Alben gezeigt, dass er das nicht unbedingt gut kann, wo er ja völlig begeistert Pro Tools für sich entdeckt hat und meinte, hey, ich habe jetzt hier Live-Aufnahmen aus 5 verschiedenen Städten und mische dann die Spuren zusammen, die irgendwie für sich genommen geil sind.
Ja, noch nicht mal die Spuren. Er hat wirklich teilweise die Rhythmusgitarre aus dem einen Konzert genommen, dann das Solo aus dem anderen, wieder mit dem zweiten Solo von einem anderen. Also das ist völlig gestückelt und gestümpert und so klingt's dann leider auch. Ja, und X-Factor leidet halt auch ein bisschen unter dem Sound.
Ja.
Weil Songs schreiben kann Steve Harris immer noch. Sie haben halt jede Erwartung, die man an ein neues Maiden-Album hätte haben können, so gnadenlos unterlaufen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ein Maiden ein Hürdenläufer gewesen wären, dann wären sie einfach wie eine Horde Büffel über die Hürden drüber gestürmt und hätten die umgerissen, anstatt elegant drüber wegzuspringen. Unter die eine oder andere haben sie sich dann limbomäßig drunter geschlängelt. Also, wie gesagt, im Nachhinein, ich mag das Album mittlerweile sehr, sehr gerne. Ich höre es auch immer noch gerne für das, was es ist. Aber zu dem Zeitpunkt und mit der Stimme passte da wenig. Und dann kamen die Live-Shows.
Ja, also um nochmal das Thema abzurunden, es ist natürlich auch einer der denkbar schlechtesten Zeitpunkte, um sowas überhaupt zu tun, wenn gerade der Grunge die Welt so richtig erobert und man dreckiges Zeug sogar im Radio hört und auch Metallica mit Enter Sandman und Nothing Else Matters auf einmal im Radio gespielt werden, dann zu sagen, ach, scheiß drauf, ich schreibe jetzt lange epische Stücke mit eher nachdenklichen, destruktiven Inhalten, die ja auch darauf zurückzuführen sind, dass Steve Harris sich zu dem Zeitpunkt ja entweder in einer Scheidung befand oder im Nachgang einer Scheidung oder wie auch immer, also wo er sicherlich persönlich viel düstere Dinge zu verarbeiten hatte und auch die Weltlage einem sicherlich nicht unbedingt immer ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Wenn man das alles so zusammenrechnet, finde ich, kann man die künstlerische und diese melancholische Ausrichtung des Albums sehr gut nachvollziehen. Aber es ist halt, wenn du wirklich bedenkst, Grunge regiert in dem Moment die Welt. Eigentlich war es ein Schachzug, der verdammt dicke Eier zeigt. So nach dem Motto, ist mir scheißegal, was die Leute hören wollen. Ich mache das, worauf ich Bock habe oder wonach ich mich fühle. Aber man kann natürlich vollkommen nachvollziehen, dass dieses Album damals nicht funktioniert hat. Weil die Songs auch, abgesehen von Man of the Edge, wo Blaze Bayley ja mitkomponiert hat, jetzt nicht so richtig auf die Stimmlage von Blaze Bayley unbedingt zugeschnitten sind. Und man auf Tour dann auch nicht das getan hat, was Mike ja so im Stillen gehofft hat. Hey, man packt jetzt, keine Ahnung, jeden Abend Prowler aus und sonst was.
Ja, nee. Oder arrangiert die Stücke ein bisschen um und schneidet das auf die Gesangsmöglichkeiten von Blaze zu. Dass man einfach diese Bruce Signature Songs, wo er halt die Air Raid Siren auspackt, ein bisschen bodenständiger in Anführungszeichen spielt. Nee, man hat's alles genauso gemacht wie immer. Wir sind Maiden, wir machen das so. Und Blaze musste gucken, wie er damit klarkommt. Und das mag beim Vorsingen im Studio, im Proberaum mit einem Stück wie The Trooper funktioniert haben, aber live auf Natur, vielleicht war er auch einfach noch zu jung dafür, nach den Erfahrungen oder zu unerfahren nach der Zeit, die er mit Wolfsbane, die er eher so auf Pub und kleineren Hallenniveau gespielt hat. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich mag Blaze super gerne, ein total geiler Sänger und ich habe mich auch drauf gefreut, aber das hat halt einfach nicht gepasst.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, es ist nicht die Schuld von Blaze Bayley, dass X-Factor und auch Virtual Eleven, ich glaube Virtual Eleven stellenweise sogar noch weniger, einen sehr schlechten Ruf genießen. Wobei, das muss man aber auch sagen, im europäischen Raum zum Beispiel, in Südamerika ist Blaze Bayley sehr beliebt und auch X-Factor und Virtual Eleven sind dort sehr gut weggekommen. Also Keine Ahnung, warum.
Weil ja auch die Metal-Welle da erst diese Staaten erreicht hat.
Das kann natürlich sein, dass das damit reingespielt hat. Also von daher, es ist sicherlich ein Sängerwechsel, der für die Band eine große Zäsur dargestellt hat, aber auch etwas, wo der Sänger jetzt nichts für kann.
Nein.
Und die Rückkehr von Bruce Dickinson ist megamäßig abgefeiert worden. Brave New World ist auch wirklich ein super Album, aber danach hat ein Dance of Death, glaube ich, auch dann schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
Das ist ja mal Quatsch.
Nicht, dass es schlecht ist, aber es kann, glaube ich, ja nicht den Stand halten, den man mit Brave New World vorgelegt hat.
Ich finde das Album besser als Brave New World.
Ja, das ist ja Quatsch.
Nein, das ist kein Quatsch. Und ich behaupte immer noch, wenn Dance of Death ein besseres Cover hätte, würden die Leute es tatsächlich auch mit anderen Ohren hören. Aber dieses Cover hat so viel bei den Leuten kaputt gemacht. Weil, mal ganz im Ernst, da sind so Knaller-Songs drauf. Also ich könnte spontan mehr Songs von dem Album aufzählen als von Brave New World.
Ist bei mir genau umgekehrt. Und bei mir hat es nichts mit dem Cover zu tun, weil das Cover höre ich nicht.
Egal, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Wir müssen also mal eine Maiden-Diskografie-Folge machen.
Ach du Heiliger, machen wir einen Marathon draus.
Natürlich. Ja, Judas Priest.
Ja, Judas Priest, da ist die Sachlage vom Grundsatz natürlich vollkommen anders. Denn
man hat
Judas Priest haben einen Sänger genommen, der eigentlich ein zumindest gesangstechnisch ein 1:1 Rob Halford-Klon ist. Ripper Owens kann diese Klamotten singen, er kann diese hohen Sachen singen, er kann die Sachen, die Rob Halford zu dem Zeitpunkt eigentlich selbst schon nicht mehr konnte, konnte ein Tim Owens, wie er ja bürgerlich heißt, singen. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Man kann sich, wenn man sie irgendwo findet, die Live-Alben anhören, die mit ihm gemacht worden sind. Im Streamingdienst gibt es ja diese 2 Studio- und 2 Live-Alben mit Tim Owens, warum auch immer nicht mehr. Bei mir stehen sie im Schrank, Gott sei Dank. Er kann das. Und,
Auf jeden Fall.
Aber ich habe ja mal gemeinsam mit Axel Ritt, war ich beim Tunefish-Podcast zu Gast, wo Axel Ritt, also ehemals Grave Digger und jetzt Jazz, so schön sagte, ja, Tim Owens ist ein begnadeter Handwerker, hat aber eine Ausstrahlung eines Kotflügels. Hier kann man vielleicht drüber streiten. Aber ich weiß, was Axel meint. Tim Owens kann singen. Er kann diese Sachen. Er weiß auch, dass er das kann. Aber er hat halt wirklich, wenn man ihn vor sich stehen sieht, nicht ein vergleichbares Charisma zu einem Rob Halford oder eben auch zu Bruce Dickinson. Den guckst du zu. Und selbst wenn die sich wahrscheinlich in der Nase bohren, guckst du hin und denkst, groß ist wohl der Popel, ne, so ungefähr. Tim Owens kann grandios singen, ist sicherlich ein begnadeter Sänger fürs Studio. Aber live fehlt ihm halt die Ausstrahlung. Wenn du es nur hören möchtest, ist das ja egal. Aber wo war jetzt das Problem bei Judas Priest? Judas Priest haben sich jemanden gesucht, der eigentlich in die Fußstapfen von Rob Halford hätte treten können, sagen sich dann aber, scheiß drauf, wir machen jetzt völlig andere, ja nicht völlig andere, aber wir machen jetzt auf einmal Musik, die stellenweise auf einmal auch mit so Rap-Einlagen daherkommt beim Demolition-Album und nennen den Song dann auch noch Metal Messiah.
Ja, man hat sich da so ein bisschen an den aktuellen Trends orientiert, was ja, wenn man ganz gemein ist, sogar schon etwas ist, was bei Painkiller angefangen hat. Auch wenn Painkiller immer so als das klassische Judas Priest-Album hochgehalten wird, es ist eigentlich ein krasser Stilbruch zu den Vorgängern.
Ja gut, weil die aber auch gerade hier Turbo ultra poppig und kommerziell ausgelegt waren.
Ja, aber auch die Alben davor hatten einen ganz anderen Vibe, als dass diese ja schon fast thrashige Härte eines Painkillers hatte.
Ja, aber diese thrashige Härte hast du eigentlich ja nur bei dem Song Painkiller selbst. Ja. Ansonsten sowas wie Hell Patrol und ein paar andere Songs sind ja schon sehr basisches Metal-Geschrubbe.
Ja, aber da hat man sich schon so ein bisschen am Trend härterer Musik, Pantera, Annihilator etc. pp., mit denen man ja auch auf Tour war, orientiert. Und das hat sich dann leider im Songwriting für die beiden Nachfolgealben ein bisschen fortgesetzt. Und ich weiß noch, wie Rockhard, Götz Kühnemund damals noch, die ersten 3 Songs, die er von Juggalator gehört hat, abgefeiert hat und in der Plattenkritik stand, das sind leider die einzigen 3, die man sich anhören kann.
Ich glaube, es waren 5 in Summe. Auf der Platte sind 10 Songs. Es gibt 5 Songs, die wirklich in die Painkiller-Richtung gehen. Mhm. Das müsste halt Bullet Train gewesen sein. Das war ja die erste Single. Ja. Dann
Cathedral
Spires, der Abschlusssong, genau. Boah, das müsste ich selbst überlegen. Burn in Hell könnte man vielleicht auch noch als klassischen Judas Priest Song durchgehen lassen. Aber dann hast du sowas wie den Opener Jagulator oder auch Bloodstained, der ja schon, also der ist auch nicht schlecht, aber der hat ja auch so ja, Pantera, weiß ich nicht, ob ich das als Pantera-Vibe beschreiben würde, aber vielleicht so ein bisschen Machine-Head-mäßig,
so Staccato, assig. Genau, ne? Machine-Head, Pantera.
Das assig, rotzige, was ja Priest eigentlich nicht in ihrer Hochphase jemals so zelebriert haben.
Ne? Nee, also deswegen, da hat man einfach irgendwie die Chance vertan, mit einem wirklich geilen Sänger da anzuschließen, wo man aufgehört hat.
Ja, leider.
Ja,
und wobei,
mit vernünftigem Songmaterial hätte der Ripper auch live vielleicht, wenn man ihn ein bisschen auch von der Leine gelassen hätte, tatsächlich Rob Halford nicht vergessen machen können, aber seine Fußstapfen deutlich besser ausfüllen können. Also ich habe ihn mit KK's Priest live gesehen. Mhm. Da war er gut, keine Frage, aber es ist tatsächlich eben, es ist Handwerk bei ihm.
Ja,
Macht das mit Leidenschaft. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, dass er das wirklich gerne macht und dass er das will. Aber ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann, ohne dass das böse klingt. Also Aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Also jeder weiß auch, was wir sagen wollen. Oder?
Absolut. Und wir können ja direkt mal bei Tim Owens bleiben, denn er ist ja, ja, wie soll man das sagen, der ewige, die ewige Zwischenlösung. Aushilfe oder Zwischenlösung. Denn es ist ja nicht
die Affäre, bevor man zur Ehefrau zurückgeht.
Eieiei. Ja, das leider trifft es das sogar, denn natürlich hat er ja nicht nur Rob Halford ersetzt, der ihn dann wiederum ersetzt hat, ähnlich wie halt Blaze Bayley und Bruce Dickinson. Also das Spielchen ist genau das gleiche, zwei Alben und dann sind die ikonischen Sänger zurück. Dann hat Tim Owens sich aufgemacht, um zu jemandem zu gehen, der heute einen zweifelhaften Ruf hatte er schon immer, heute mehr denn je. John Schaeffer natürlich, Iced Earth, war auch mal wieder auf der Suche nach einem neuen Sänger. Und hier ist die Sachlage vom Grundsatz auch sehr ähnlich. Für viele Leute ist Matt Barlow der Iced Earth-Sänger, obwohl Iced Earth auf ihren ersten drei Alben drei Sänger hatten. Matt Barlow erst mit Burnt Offerings dazugekommen ist und in der allgemeinen Wahrnehmung Burnt Offerings noch nicht mal als Klassiker der Band gilt. Richtig. Aber er hatte halt die Gesangsleistung auf The Dark Saga und natürlich auf Something Wicked This Way Comes sehr geprägt. Und daher ist er natürlich für viele der Iced Earth-Sänger. Wobei ich sagen muss, Stu Block, der dann zuletzt vor dem Mikro war, hat das schon sehr gut auch hinbekommen.
Ja, sehr geiler Typ.
Aber wie war die Lage? Ja, hier war sie sogar ein bisschen anders. Matt Barlow hat die Band nach den Anschlägen vom 11. September verlassen, um Polizist zu werden. Also um irgendwie seinem Vaterland einen Dienst zu erweisen, was er ja auch durchgezogen hat.
Bis heute.
Und hat vor diesem Hintergrund die Band eben verlassen. Und John Schaeffer hatte halt das Problem, er braucht auch einen neuen Sänger. Und Tim Owens ist nun mal ein geiler Sänger. Aber was ist jetzt das Problem bei Iced Earth geworden? Tja, die erste Platte, auf der Tim Owens dann singen darf, ist The Glorious Burden. Ein sehr, sehr kontroverses Album, zumindest im europäischen Raum, weil John Schaeffer hier ja nicht nur relativ unreflektiert, sondern absolut unreflektiert ein Loblied auf amerikanische Geschichte singt und stellenweise auch irgendwelche brutalen Dschungelkämpfer in Greenface glorifiziert. Ne? Also es ist schon wirklich, ich finde, für europäische Ohren ist das sehr schwierig zu ertragen, wenn du dich wirklich mal mit den Texten auseinandersetzt. Ob das jetzt in Amerika so einen großen Boost für die Band gab, weiß ich gar nicht. Aber wenn du schon ein Album eröffnest mit The Star Spangled Banger, Banner natürlich, das hat schon einen enormen Popularitätsverlust in Europa für Iced Earth bedeutet. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Europa war oder nur Deutschland, aber in Deutschland auf jeden Fall. Und ja, Mike, wie hast du das damals wahrgenommen?
Tatsächlich gar nicht so krass, weil ich zu der Zeit auch nicht unbedingt, wahrscheinlich war ich gerade in so einer Nicht-Metal-Phase, deswegen habe ich das gar nicht so sehr mitbekommen, was da passiert ist. Und man muss dazu auch sagen, dass ich ich höre auch immer noch gerne ab und an mal Country-Music. Und da ist dieses We fly our flags and we carry our guns and teach our sons what the guns mean. Und dieses ganze Gedröhne ist da halt auch sehr, sehr viel ausgeprägter, als es das jemals im Heavy Metal oder im amerikanischen Heavy Metal war.
Aber da ist das Zielpublikum ja auch ein anderes.
Ja, natürlich. Da ist das Zielpublikum das amerikanische. Weil ansonsten hast du ja nur so ein paar Menschen, die das hören. Wenn man sich mit dem Amerikaner in Anführungszeichen beschäftigt, den es genauso wenig gibt wie den Deutschen, ist es tatsächlich weniger auch diese Auseinandersetzung mit dem Militär als Faktor, der jetzt noch nicht mal für irgendeinen Imperialismus oder Kriegsverbrechen oder sonst irgendwie was steht, was wir immer denken, wenn wir einen Soldaten sehen, sondern da ist es ja wirklich so, wenn du einen Soldaten am Flughafen siehst, wird gegrüßt und nicht, Babymörder hinterhergerufen, wie das teilweise Soldaten hier in Deutschland gegangen ist, die im Zug oder auf Bahnhöfen oder irgendwo, wenn sie in Uniform nach Hause gekommen sind, bepöbelt worden sind, wo der Bund dann wirklich auch irgendwann gesagt hat, fahrt in Zivilkleidung, weil die Stimmung hier halt eine ganz andere war, weil eben Kalter Krieg vorbei, wie wir heute wissen, das ist einfach eine andere Mentalität, genauso wie die Amis uns da teilweise nicht verstehen oder uns Europäer da teilweise nicht verstehen, kann ich da eher mit leben, dass man sein Militär irgendwo ein bisschen mehr glorifiziert und auch diese Bürgerkriegstrilogie, die auf Glorious Burden ja auch mit bei war, ich glaube nur auf einer Bonus-CD, oder? Ich weiß
nicht. Nee, die gehört schon regulär dazu.
Die gehört dazu, okay. Die finde ich zum Beispiel musikalisch absolut großartig. Und klar, dass John Schaffer schon immer so einen leichten Hau in Sachen Verschwörungstheorien hatte und am liebsten einen Staat ohne Staat gehabt hätte. Und ja, alles, was irgendwo von oben verordnet wird, für böse gehalten hat und sowas, das hat es schon immer gegeben. Das wunderte mich also jetzt relativ wenig, dass er da also sich hat einfangen lassen und immer mehr radikalisiert hat. Nicht, dass ich das gutheißen möchte. Bitte, bitte, bitte nicht missverstehen.
Aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich als Person so denke oder ob ich sowas als Künstler zum Teil meiner Kunst mache.
Ja, das hat er ja mehr mit Sons of Liberty gemacht als mit Iced Earth.
Ja, da war es ja noch schlimmer.
Da ist er ja noch fast unpolitisch geblieben für seine Verhältnisse.
Aber es ist ja schon ein harter Einschnitt, weil eigentlich haben Iced Earth Fantasy düstere Fantasy-Themen bedient auf ihren Alben. Und dann ein komplettes Album einem solchen Thema unterzuordnen. Also ich muss jetzt sagen, ich hätte John Schaffer schon für intelligenter gehalten, weil er ist jetzt ja nicht so völlig, dass man sagt, der Mann kann nicht von A bis nach B denken. Also so würde ich ihn jetzt auch nicht einschätzen. Ich hätte schon gedacht, dass er zumindest irgendwie eine Wahrnehmung hat, dass es nicht die beste Idee ist, sowas für Iced Earth zu nutzen, weil sein Sons of Liberty hat ja auch einen gedanklichen Hintergrund.
Ja, genau. Also die, ich meine, damals war die Stimmung in Amerika nun mal so. Es war sehr patriotisch, man ist da sehr zusammengerückt und hat aus der westlichen Welt ja auch viel Anteilnahme und Bestätigung bekommen. Ja, es ist ein schwieriges Album, ja, das gebe ich zu, aber ich fand es jetzt auch von der Musik her und auch vom Wechsel des Sängers gar nicht so krass.
Nein, also der Sängerwechsel ist sicherlich nicht das, was zu Popularitätseinbußen geführt hat, sondern eher dieses wirklich, wie es hier in Europa, vor allem in Deutschland halt wahrgenommen worden ist, dieses sehr unreflektierte Glorifizieren von Dingen. Ich meine, nur klingt jetzt hart, auch wenn aktuelle politische Ereignisse harte sind und es Amerika sicherlich damals sehr hart getroffen hat, muss ich ja nicht meine eigene Vergangenheit so darstellen, als wäre sie immer das Geilste gewesen, obwohl es schon immer kontroverse Dinge gab. Ne? Also
ja, ich meine.
Und das ist eben die ewige Frage, gehört sowas in Musik in diese Art und Weise? In dieser Art und Weise.
Ja, es ist halt ein Album, das vom Inhalt her tatsächlich ein Zeuge seiner Zeit ist. Und gut, Iced Earth hatten schon immer. Ist mal, die meisten Alben haben sich halt um irgendein Konzept gedreht und hier hat er halt das Konzept amerikanische Geschichte / Kriegsgeschichte gewählt. Vielleicht, wie gesagt, für europäische Ohren nicht unbedingt die beste Idee. Da kommen Horrorfiguren wie auf dem Vorgänger-Horrorshow oder Fantasy-Geschichten nun mal wesentlich besser an. Und ich bin auch ganz ehrlich, Something Wicked This Way Comes höre ich 1000-mal lieber als The Glorious Burden, Punkt.
Es ist halt so, ne? Es hat, wie man immer so hier sagt, es hat ein Geschmäckle, ne, irgendwie.
Ja, genau. Mit dem nächsten Album ist man ja dann wieder zu Something Wicked zurückgekehrt. Allerdings fand ich da die Songs ein bisschen. Also ich könnte mich jetzt heute an kein Lied von diesem Album erinnern.
Ich schon. Weil es gab vorab die Single 10,000 Strong. Und,
Die ist da drauf.
Die ist auf dem ersten Teil von Something Wicked.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, die ist auf Glorious Burden. Okay, gut. Nee. Aber dann bin ich jetzt gerade gedanklich irgendwo falsch.
Aber hier würde ich es genauso sehen. Dann der erste Teil von Something Wicked. Den fand ich auch musikalisch nicht gut. Da zündet bei mir nicht viel. Obwohl Tim Owens herausragend singt.
Das ist der zweite Teil. Hm? Du hast gerade gesagt, der erste Teil.
Naja, die Alben heißen beide Something Wicked und dann gibt es noch einen Untertitel. Einer ist Framing Armageddon und der andere weiß ich gar nicht. Ja, aber
Something Wicked This Way Comes hatten wir doch vorher.
Moment. Something Wicked This Way Comes ist das Album von 98. Ja. Da gibt es die Something Wicked Trilogie drauf. Ja. Und John Schaffer wollte immer diese Geschichte komplett fortführen.
Richtig.
Und das ist dann, es kommt erst The Glorious Burden. Genau. Und dann kommt das Album, es heißt, glaube ich, Something Wicked nur. Und dann hat es einen Untertitel.
Okay, gut. Ich hätte jetzt gesagt, es gibt drei Something Wicked This Way Comes Alben. Aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, das Album nach Glorious Burden ist tatsächlich gut. 10,000 Strong.
Könnte Tobi das bitte mal singen? Wenn du das hörst. Wir sind gemein, ne?
Boah, ist das ein fiesen Möb, der Görner.
Hallo, Tobi hat sich dafür bedankt, dass er auf Platz 5 der Jahres-Top 5 ist. Da darf man doch auch mal einen kleinen Witz machen.
Ja, Mob Rules haben sich auch bedankt.
Ja, siehst du, sehr so hört cool sich das ja auch.
Ist danke, schön. Von euch beiden, Dankeschön.
Ja.
Von euch beiden, für euch beiden.
Für euch beide. Dank an euch beide.
So genau, so wollten wir das sagen. Ja, auf jeden Fall warum ist der Ripper denn dann bei Iced Earth ausgestiegen oder ist er ausgestiegen worden, weißt du das? Weil zu der Zeit tatsächlich habe ich mir das Something Wicked Album mit Ripper erst gekauft, als Matt wieder da war.
Also, und das um es jetzt endgültig Album. Einmal abzuschließen.
Wen zuschießen?
Das 98er Album, wie eben gesagt, heißt Something Wicked This Way Comes, beinhaltet diese Trilogie. Und dann gibt es zwei Something Wicked Alben. Richtig? Something Wicked Part 1 ist Framing Armageddon.
Ja.
Und das andere heißt The Crucible of Man.
Stimmt.
Und da ist dann Matt Barlow wieder zurück. Und das ist wieder so eine Sache. John Schaffer hat dazu gesagt, aus tiefstem Herzen habe ich mich dazu entschlossen, Matt Barlow zurückzuholen. Wo Leute schon geunkt haben, ja, aus den tiefsten deines Geldbeutels hast du dich dazu entschlossen, weil die ganzen Sachen nicht so gut liefen. Und ich muss sagen, ich habe Matt Barlow sehr gemocht. Aber es gab dann auch eine Vorab-Single zum Something Wicked Part 2, also zum dritten Album, das irgendwie Something Wicked im Namen hat. Das ist echt eine komplizierte Angelegenheit. Und auf diesen Alben auf dieser Single, hat dann Matt Barlow Songs gesungen, die auf dem Vorgängeralbum Ripper Owns gesungen hat. Und ich habe nur gedacht, das ist keine gute Idee, weil, ja, weil du gehört hast, dass John Schaffer diese Songs für die Stimmlage und die Möglichkeiten von Tim Owens geschrieben hat. Mhm. Und diese stimmlichen Möglichkeiten hat Matt Barlow nicht. Matt
die
Barlow
kenn ich gar nicht,
die EP. Hat, würde ich sagen, eine sehr tolle Stimme in der mittleren Tonlage. Er kann auch dieses tiefe, unheilsschwangere sehr gut. Aber wenn du jetzt in die Höhen gehst, finde ich, wird Matt Barlows Stimme da tendenziell eher etwas dünn. Also er kann nicht eine Kopfstimme auspacken wie Tim Owens. Und von daher habe ich schon beim Hören dieser EP oder Single gedacht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja immer hieß, beide Something Wicked Alben waren schon fertig, zumindest kompositorisch.
Okay.
Und John Schaffer da ja mutmaßlich auch dann eher Tim Owens im Gehörgang hatte. Also ich muss wirklich gestehen, von beiden Alben fällt mir kaum ein Song ein. Ich wüsste auch nicht mal, ob ich den zweiten Teil, also The Crucible of Man, jemals komplett gehört habe, obwohl ich Matt Barlow immer grandios fand. Und es ist auch kein großes Geheimnis, Matt Barlow war nach der Tour wieder futsch. Dann kam nämlich Stu Block. Und dann ist mal langsam Ruhe eingekehrt bei Iced Earth, zumindest was Sänger angeht.
Genau, der gute Stu ist nämlich drei Alben lang geblieben.
Das ist rekordverdächtig.
Fast so lang wie Barlow am Stück damals. Und ja, danach kam dieser berühmte Januartag.
Ja, war es der 5. oder der 6.?
Ja.
Einer von beiden. Wir
brauchen nicht drüber reden, dass das so eine der größten Dämlack-Aktionen war, die es gab. Ja, jetzt so langsam kriecht John Schaffer wieder zurück ins Licht. Ob er ein bisschen was gemerkt hat oder ob die aktuelle Make America Great Again-Bewegung ihm da in die Karten spielt. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich bin durchaus geneigt, wenn denn irgendwann mal ein neues Iced Earth Album erscheint, dem auch tatsächlich eine Chance zu geben. Ja, aber schwierige Sache. Da ist wirklich Klassikeralben eine, eine Phase, die mich sehr geprägt hat mit Dark Saga, Something Wicked und einer Horror Show. Die Live in Athens, das Live-Album, die Re-Recordings mit Matt Barlow aus der ersten Zeit. Days of Purgatory. Wunderbar, also das ist so, ach.
Aber man muss ja auch sagen, so klingen Iced Earth ja heute nicht mehr.
Nee, wobei ich die Stu Block-Alben wirklich geil finde.
Ja, die machen Spaß auf ihre eigene Art und Weise. Genau. Die sind nicht zu vergleichen mit dem alten Sound, weil ich finde, früher war John Scheffer immer so ein bisschen komplizierter unterwegs und heutzutage.
Ein bisschen freshiger.
Ja, das sowieso. Und heutzutage kommt er gerne schnell auf den Punkt und schrammt manchmal da auch aber sehr an der Kitschgrenze vorbei, wie ich finde.
Ja, aber machen Spaß. Irgendwie habe ich jetzt gerade Bock, Iced Earth zu hören. Muss ich nachher, glaube ich, immer machen. Lassen wir das an dieser Stelle.
Beginne bitte mit The Glorious Bird.
Ein glorioser Bourbon.
Glorious Bourbon. Wäre auch mal eine gute Sache. Ne? Wir nehmen Albentitel und verballhornen die und gucken mal, ob uns dazu irgendwie dann eine Konzeptgeschichte einfällt, worüber dieses Album dann gehen könnte. Also The Glorious Bourbon klingt irgendwie für mich spontan nach einem Konzeptalbum, wo jemand zur Zeit der Prohibition irgendwie anfängt, schwarz zu brennen und damit reich wird.
Klingt gut.
Das klingt nach einem Panflötenmann-Album. It's a Glorious Bourbon.
Ja. Kommen wir zu einer anderen ikonischen Metal-Band, zu den Erfindern des Heavy Metal.
Aber leider auch zu unserer letzten Band für heute.
Was? Ich habe da noch 7 oder 8.
Ja, denn ich würde mal prognostizieren, das setzen wir an anderer Stelle dann gerne mal fort, aber die Erfinder des Metals gönnen wir uns natürlich noch in unserer Diskussion.
Wenn wir gerade schon bei Schwarzbrennen waren, sind wir jetzt beim Schwarzen Sabbat.
Beim Schwarzen Sabbat, ja, absolut.
Black Sabbath. Ja, 4 Jungs in Birmingham gründen eine Heavy Metal, eine Rockband, eine vom Blues geprägte Band, erfinden mit dem Eingangsriff des Albums und dem Bandnamen, den sie sich aus einem Horrorfilm entlehnt haben, mal eben ein Genre, haben mit Ozzy Osbourne, Gott hab ihn selig, einen Sänger, der früher mal ein verdammt hübsches Kerlchen gewesen ist, wie ich im Nachhinein festgestellt habe.
Ja, gemessen an dem, was man in den 70er Jahren so an Frisuren hatte, ne? Also ja, hässlich aber, war er nicht, das stimmt.
Ne? Black Sabbath haben, ich bin kein großer Black Sabbath-Fan, muss ich gestehen, haben einige Alben mit am Ende schwankender Qualität mit Ozzy aufgenommen. Zwischendurch ist er ja dann schon mal ausgestiegen, aber wiedergekommen zwischen 2 Alben. Da hat man live auch tatsächlich mal mit einem anderen Sänger was gemacht. Da gibt es tatsächlich auch auf YouTube eine Aufnahme aus irgendeiner Fernsehsendung. Das klingt tatsächlich recht strange. Und dann kam jemand zu Sabbath, der leider auch schon verstorben ist, nämlich Gott persönlich.
Gott persönlich. Ronnie James Dio. Der Mann, der nur deshalb so toll singen kann, weil er mal als Kind Trompete gelernt hat, wie Legende besagt.
Und dadurch einen ganz besonderen Gesangsstil entwickelt hat. Ja, vielleicht die ikonische Power-Metal-Stimme oder die für Power- und Epic-Metal prägende Stimme, mit der Black Sabbath dann 2 Alben aufgenommen haben.
Witzigerweise, ne?
Wieder zwei Alben. Da ist ein Muster. Ich sehe da etwas in der Matrix des Metal.
Aber schon lange davor, weil das war ja dann Anfang der 80er.
Ja, genau.
Das mit Maiden und Priest war in den 90ern. Genau. Und Tim Owens ist dann das arme Opfer der Nullerjahre geworden. Also jede Dekade scheint da so ihre Zwischenlösungssänger zu haben. Wobei bei Ronnie James Dio, glaube ich, niemand von Zwischensänger reden würde.
Nein, auf gar keinen Fall. Mit ihm hat die Band auch den Sound ein bisschen verändert, wie eigentlich mit jedem Sänger, der bei Sabbath eingestiegen ist, sich der Sound auch ein wenig verändert hat. Vielleicht 2 der besten Metal-Alben aller Zeiten mit Mob Rules und Heaven and Hell. Großartiges Material, großartige Stimme. Was danach passiert ist, wissen wir alle. Dio ist ausgestiegen worden, wie auch immer.
Ja, die Geschichte muss man natürlich zum Besten geben für alle, die es nicht kennen. Sabbath haben ein Live-Album aufgenommen mit dem fantastischen Titel Live Evil, weil sie irgendwie gemerkt haben, guck mal, wenn du live rückwärts schreibst, heißt das Evil, ne? Naja, und beim Abmischen dieses Albums gab es angeblich Streitigkeiten darüber, dass Dio heimlich immer seinen Gesang lauter mischen wollte als die Gitarre von Tony Iommi. Und davon war der Vater des Heavy Metal natürlich wenig angetan.
Angeblich tatsächlich nachts ins Studio gegangen ist und den Mix entsprechend verändert hat. Und Tony hat es dann am nächsten Morgen wieder zurückgedreht.
Also es ranken sich diverse Legenden darum.
So ein bisschen wie die Prügelei im Sandkasten um die rote Plastikschaufel. Aber naja gut, so war das damals vielleicht.
Wobei hier ja wirklich, das muss man ja schon sagen, die Sachlage vom Grundsatz hier schon anders ist, weil Dio war wirklich jemand. Ja. Ne? Also er ist jetzt nicht wie Tim Owens bei Judas Priest jemand gewesen, der so völlig aus dem Nichts gekommen ist, weil er ja eigentlich bei einer Judas Priest Coverband gesungen hat. Natürlich hat er auch vorher Sachen gehabt, aber er war jetzt nicht der breiten Masse bekannt.
Nein.
Und auch Blaze Bailey, der mit Wolfsbane ja im kleinen Rahmen irgendwie unterwegs war. Das war schon ein anderes Kaliber. Also Dio war schon ein Name auf jeden Fall.
Durch seine war Elf so bekannt?
Er war doch bei Rainbow.
Stimmt, genau, da war er auch noch vorher. Rainbow, meine Güte, nee.
Also er war schon jemand,
stimmt,
der ein durchaus Rainbow ansehnliches Renommee vorzuweisen hatte.
Ja, Rainbow muss ich mir mal eben in die Liste schreiben.
Die ist aber dann auch wieder eher für das andere Thema.
Genau, deswegen schreibe ich sie auch dahin.
Also wenn ihr das Klackern hört, live, in Echtzeit schreibt Mike das Skript für eine andere Folge.
Das Skript.
Er füttert die KI und sagt, such mal was. Nein.
Das sind Notizen, das ist kein Skript. Wir skripten hier nichts. Also wenn ich so gut schauspielern könnte, dass das hier gescriptet ist, hey, dann wäre ich bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Ja, da wärst du dann aber schon der High-Performer.
Ja.
Neben Wolfgang Barrow gibt es da nicht viele.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, Dio ist dann bei Sabbath raus. Dann kam, glaube ich, Glenn Hughes für ein Album von ehemals Deep Purple.
Und dann kam schon Tony Martin.
Dann kam, glaube ich, Tony Martin zwischendurch.
Dann kam Dio wieder, wenn ich mich nicht völlig irre, für das Album, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Dehumanizer.
Da ist auf jeden Fall After All drauf.
Genau.
Dehumanizer, ja genau.
Und ja, danach war Dio wieder raus. Und dann kam noch für ein Album der gute Tony Martin zurück und dann hat man für ein Live-Album irgendwann mal Ozzy zurückgeholt. Mhm. Es gab auch mal ein Konzert, wo Rob Halford für Judas Priest für Black Sabbath gesungen hat.
Es gab schon viel. Black Sabbath haben viel mitgemacht.
Ja, genau.
Aber wahrscheinlich der wirklich bedeutendste Sängerwechsel war der von Ozzy zu Dio. Ich glaube,
genau, da
möchte jetzt keiner drüber streiten, weil
gab es ja Black Sabbath nochmal in der Inkarnation Heaven and Hell mit Dio.
Genau, weil man sich ja nicht Black Sabbath dann nennen durfte.
Genau, also da ist schon einiges los gewesen, dass, also wenn man das wirklich alles genau beleuchtet und sich mal anguckt, was der jeweilige Sängerwechsel mit der Musik der Band gemacht hat und vielleicht auch der Zeitgeist mit der Musik gemacht hat, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, wenn man denn wirklich tief in der Materie drinstecken würde, was ich tatsächlich nicht tue. Ich finde tatsächlich, bis auf so eine Best-of von den Ozzy-Tagen, den beiden Dio-Alben und zwei, drei Tony-Martin-Alben brauche ich von Black Sabbath nicht besonders viel. Ist vielleicht auch der Zeit geschuldet, in der ich groß geworden bin. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall waren es da wirklich signifikante und vor allen Dingen verdammt viele Wechsel am Mikrofon.
Aber wir können, glaube ich, wirklich festhalten, bei den vier Bands, die wir uns jetzt mal so zu Gemüte geführt haben, war der Sänger von Ozzy zu Dio der einzige, wo es wirklich funktioniert hat, wo die Band keine signifikante Einbuße in ihrer Popularität irgendwie hatte. Ich würde sogar sagen,
im Gegenteil,
sie genau
haben einen richtigen Popularitätsboost gehabt dadurch, weil die waren ja mit ihren letzten etwas arg verdrogten Alben doch nicht mehr ganz so auf der Popularitätswelle, die sie mit den ersten drei, vier Werken hatten.
Und sie haben natürlich auch wirklich das Kunststück perfekt gemeistert, zu sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, der stimmlich was ganz anderes darstellt, als es Ozzy war und der auch stimmlich was ganz anderes kann. Und von daher ist ja so dieser Wechsel von der eher urwüchsigen Doom-Klangwelt, die Sabbath ja sicherlich erfunden haben, oder auch sämtliche Unterspielarten des Stoner-Rock, die man Sabbath ja zuschreiben kann, ist das ja wirklich so die Geburtsstunde von dem, was man heute als Epic-Doom-Metal bezeichnen würde oder als Epic-Metal, würde ich mal behaupten. Also ja. Songs wie Heaven and Hell, also wenn da einem nicht unweigerlich Epic-Doom-Metal in den Sinn kommt, dann weiß ich nicht, ob es unbedingt Doom wirklich ist, wird wahrscheinlich jetzt schon eine Mega-Diskussion auslösen, weil es vielleicht doch noch zu fröhlich und heroisch daherkommt. Aber über Epic möchte, glaube ich, keiner streiten in diesem Moment.
Nee, wobei bei Black Sabbath ist es ja auch so, sobald Tony Iommi Gitarre spielt, klingt es wie Sabbath.
Ja.
Das ist einfach so. Der hat halt wirklich seinen eigenen Stil, dadurch, dass er das ja auch mehr oder weniger autodidaktisch gelernt hat. Ihm dann nur eine Fingerkuppe fehlt, wodurch er anders spielt als andere Gitarristen. Ist das einfach so ikonisch, den hörst du. Das ist wie Brian May. Wenn Brian May irgendwo spielt, das hörst du sofort.
Ja, weil er ja mit dem Penny-Stücken Gitarre spielt.
Ja, und hat auch seinen ganz eigenen Klang hat. Oder ein The Edge von U2, den hörst du auch unter 1000 Gitarren raus. Slash würde ich das auch noch zuschreiben. Den man auch sehr deutlich an seinem Gitarrenspiel erkennt. Also
oder Zakk Wylde.
Ja.
Wenn man schon in den Dimensionen jetzt unterwegs ist mit Ozzy und Co., den erkennst du auch an seinem dreckigen, erdigen Klangbild.
Das ist wohl wahr. Ja, ihr seht, Sängerwechsel ist ein Thema, da könnte man noch über viele, viele Bands reden. Ich habe hier bei mir noch auf der Liste stehen, nur um mal ein paar zu nennen, ja. Wo wir mit Sicherheit noch mal anderthalb Stunden vollkriegen können. Halloween.
Oh ja.
Sabotage. AC/DC. Accept. Nightwish. Und Camelot. Und Marillion.
Marillion wäre jetzt der Grenzgänger, ne? Der hat nicht wirklich was mit Metal zu tun, aber klar, der Sänger von dem guten Fisch zu Age, klingt auch total bescheuert, oder?
Ja.
War sicherlich auch eine große Zäsur, wo man ja auch drüber streiten kann, ob die geglückt ist oder nicht. Aber das wollen wir an dieser Stelle tatsächlich nicht tun, denn wir haben unsere avisierte Spielzeit tatsächlich sehr schnell erreicht. Es kam mir nicht so vor.
Absolut nicht. Ich war gerade geschockt.
Als ich dann sagte, so, wir sind am Ende, was?
Genau, wir haben gerade erst angefangen. Also wollen wir mal sagen, wir nehmen das Thema vielleicht noch mal auf in einem anderen Kaffeeklatsch. Wenn ihr da Interesse dran habt, sehr gerne. Und vielleicht möchte ja auch der eine oder andere Hörer noch eine Band, die wir jetzt hier noch nicht genannt haben, uns einfach mal auf den Kaffeeklatsch-Frühstücksteller werfen, über die wir dann auch mal reden können, wo ein Sängerwechsel aus eurer Sicht, ein Wechsel der singenden Person, vielleicht mal interessant ist zu beleuchten.
Genau, also ihr dürft gerne uns natürlich ein Feedback dalassen beim Podcatcher eurer Wahl oder auch auf Insta, Facebook oder wo auch immer. Und natürlich gerne diese Frage beantworten, möchtet ihr einen solchen zweiten Teil hören? Oder kann ja auch sein, dass man denkt, Leute, alles, was ihr jetzt erzählt habt, wusste ich sowieso. Das fand ich jetzt gar nicht so spannend. Aber wir haben ja natürlich auch immer unsere persönliche Einschätzung hierbei zum Besten gegeben. Und das ist für mich immer das, was ich persönlich an Podcasts interessant finde, weil, ich sag mal so, Fakten vortragen, das kann jeder, der Wikipedia Richtig. Bedienen kann, das kann auch jeder, der heutzutage dann mit KI irgendwie meint, umgehen zu müssen, der kann das ohne Probleme. Aber das Spannende ist ja immer, wie nimmt jemand das wahr?
Das Schöne ist ja, dass in meinem Namen sowohl AI als auch KI drinstecken, also.
Oh, feier.
Das hat mir ein Arbeitskollege die Tage gesagt. Du brauchst dir keine Sorgen um deinen Job machen, bei dir ist KI drin und AI drin. So, was willst du von mir? So, jetzt habe ich Markus in seiner Schlussrede völlig aus dem Konzept gebracht.
Das war wirklich, das ist unerreicht so schlecht. Das wäre fast ein perfekter Endshow gewesen. Wie dem auch sei. Also,
ich bin jetzt still.
Musst du ja nicht. Teilt es uns gerne mit, ob wir diesen Kaffeeklatsch einem zweiten Teil gönnen, um eben ja, die Bands mal durchzuquatschen, die Mike hier schon genannt hat, wo sicherlich auch sehr ikonische Sängerwechsel bei waren. Oder nennt uns gerne mal Bands, wo ihr meint, da müsstet ihr auch mal drüber reden, weil was mir direkt auffällt, du hast zum Beispiel Rhapsody nicht da drin.
Stimmt.
So direkt. Oder auch Stratovarius.
Ja.
Also, das war's für heute von uns, zumindest was für euch das Hörbare angeht. Denn unser Plan besagt, dass wir hier noch eine weitere Folge direkt im Anschluss aufnehmen, die wahrscheinlich nicht im direkten Anschluss veröffentlicht wird, aber wir teasern schon mal jetzt weiter an, worum es geht. Es geht um, Mike hat sie liebevoll, Drehtürbands genannt. Was ist eine Drehtürband?
Denn Bands bestehen ja nicht nur aus Sängern, auch wenn sie oft das prägende Gesicht einer Band sind. Da sind wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingegangen, aber ein bisschen am Rande schon. Sondern da spielen ja auch noch andere Musiker mit. Und es gibt nun mal Bands, bei denen ist gefühlt auf jeder CD 3/4 der Besetzung ausgewechselt. Und das würden wir uns gerne mal angucken. Was für Bands haben wir da? Worüber reden wir da? Welche Gründe gibt es dafür?
Ja. Und die erste Band, die mir dabei sofort unweigerlich in den Sinn kommt, wenn wir uns auf deutsche Bands reduzieren würden, wäre Running Wild. Wo man da ja auch direkt der Frage nachgehen kann, wann war eigentlich der Punkt, ab dem Running Wild eigentlich eine Rolf Kasparek Solonummer geworden ist? Weil ganz zu Beginn war das bei Running Wild auch nicht so.
Genau. Mir fällt ganz spontan Guns N' Roses ein.
Ja, in späteren Inkarnationen auf jeden Fall. Da war nur noch der gute Axl übrig und vielleicht der Schlagzeuger noch, ne?
Nee, oder der war ja ziemlich früh raus.
Ja, aber irgendwie...
Ja, aber wenn du dir die Besetzung alleine von Appetite for Destruction zu den Use Your Illusions Alben anguckst und was da alles in den 17 Jahren passiert ist, da haben ja Leute, also da sind ja Imperien zugrunde gegangen, bis Chinese Democracy mal rausgekommen ist. Imperien. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für einen anderen Tag.
Das ist ein Thema
für uns, ein Thema genau. Für heute.
Korrekt. Wann auch immer ihr es dann hören mögt. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Standardverabschiedung. We are loud und stark und hart und schnell. If you don't like us, go to hell. Und you ate my hero. Ciao, Leute.
Ciao.
Warum lachst du? Der Gag ist von dir.
Weil ich ihn immer wieder schön finde, wenn du es bringst.